Spoiler Alert. Der Erzähl-Podcast von Sagen und Mythen. Gesprächspartner ist der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Stefan.
So, zweite Folge heute. Wir haben uns ja in der ersten Folge mit dem Schöpfungsmythos der Griechen auseinandergesetzt und wie die Welt und die Götter und so weiter entstanden sind. Ein wesentlicher Faktor für so eine komplette mythologische Welt, die Menschen so brauchen, um sich das, was um sie rum so passiert, zu erklären, sind dann noch die Menschen selbst. Die haben wir bisher noch nicht, die fehlen noch. Das würde ich jetzt also als nächstes thematisieren wollen, nämlich wie die Griechen oder die alten Griechen zumindest sich ihre eigene Entstehung oder die Entstehung der Menschheit erzählt haben, wie die sich das vorgestellt haben, wie das wohl gekommen ist. Ich glaube, es ist eine der bekanntesten Sagen überhaupt. Daniel, sagt dir Prometheus was?
Ja.
Ja.
Also, aber also weißt du, so Prometheus, Feuer, und ist das der, den sie an die Klippen genagelt haben?
Ja, an den Kaukasus, ja.
Ja.
Genau.
Ja, also so weit ungefähr.
Ja, okay, genau. Also wobei da immer noch sowas vermischt wird, weil Prometheus hat also zum einen den Menschen das Feuer gebracht. Das, vielleicht ist das die bekannteste griechische Sage überhaupt. So, aber also er hat die Menschen eben auch erschaffen. Mhm. So. Und naja, genau. Also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge zu. Ich erzähle heute eine Variante, oder wie soll ich das sagen? Also meistens geht die Erschaffungsgeschichte der Menschheit so los, dass man sagt, naja, hier Prometheus nimmt sich Lehm und fängt an, die Menschheit zu erschaffen. Ich fange heute an einer völlig anderen Stelle an und erzähle da eine Vorgeschichte von, die man nicht so häufig erzählt bekommt und die insbesondere, wie soll ich sagen, so Rezeption im christlichen Kulturraum, was griechische Sagen angeht, gerne mal weggelassen hat. Und ich habe auch eine Theorie, warum. Da können wir hinterher drüber reden. Genau. Ja, wenn du bereit bist, Daniel, würde ich einfach loslegen.
Fang mal an.
Lege er los. Gut. Also, wir hatten ja beim letzten Mal so die Entstehung der Götter und auch so ein bisschen wie die olympischen Götter dann so zueinander standen. Und heute picke ich mir erstmal zwei von diesen ursprünglichen Geschwistern raus. Ne? Also Rhea und Kronos haben ja so ein paar Götter zur Welt gebracht. Kronos hat die dann alle verschlungen, bis auf Zeus, der vor ihm verborgen wurde. Und der hat ihn ja gezwungen, dann seine Geschwister wieder auszuspucken. Und die sind ja so die Urzelle, so die Keimzelle der olympischen Götter und haben die meisten anderen olympischen Götter so untereinander inzestuös gezeugt. Mhm. Und mit einer seiner Schwestern, nämlich mit Demeter, zeugt Zeus nicht allzu viele Kinder. Die macht ihm nämlich, die reagiert nicht so sehr auf seine Avancen. So. Mhm. Aber trotz allem, ne, Zeus ist ja wirklich, also eigentlich hat er ja so eine hervorstechende Eigenschaft, nämlich dass er halt einfach immer hinter allen Rücken hinterher ist. Und Hesiod schreibt das so ganz, wie soll ich sagen, so ganz charmant. Seine Schwester Demeter war nämlich schön an Gestalt, weswegen Zeus sich in den Kopf gesetzt hat, mit ihr ins Bett zu gehen. Also sprich, das war so eine reine Geilheitsangelegenheit. Der war halt angezogen von ihren körperlichen Reizen. Und wie das dann so ist, ging es los. Demeter war davon jetzt nicht großartig begeistert, so, also sie hat so seine ganzen Avancen, die er ihr so gemacht hat, so relativ unbewegt so über sich ergehen lassen und hat dann auch ihn so relativ unbewegt über sich ergehen lassen. Genau, also sie hat das halt so mitgemacht, so naja, ist halt so, ne? Irgendwie will dieser Götterhimmel ja auch bevölkert werden, aber naja, so, also viel Spaß scheint sie an der ganzen Geschichte nicht gehabt zu haben, aber Demeter ist eh, was all diese Dinge angeht, irgendwie ein relativ passiver Gott oder eine relativ passive Göttin, so das, ja, ist, irgendwie hält sie sich meistens auch aus diesen ganzen dynastischen und politischen Dingen raus und ja, wie das halt bei so Göttin des Herdfeuers nun mal so ist. So, jetzt bringt sie eine Tochter hervor, von der haben wir beim letzten Mal auch schon gesprochen, nämlich Persephone. Die ist ja nicht eine der olympischen Götter, aber nur deshalb, weil sie irgendwann Hades Gattin wird und mit ihm zusammen in der Unterwelt lebt und eben nicht auf dem Olymp. Die heißt aber zu Beginn noch nicht Persephone. Das ist ein Namen, den nimmt sie erst später an. Mhm. Zu Beginn hat sie einen ganz einfachen Namen, den gibt ihr Zeus und der nennt sie einfach Kore. Und Kore ist im Altgriechischen, heißt das einfach nur Mädchen oder Jungfrau. Ja, mehr bedeutet dieser Name gar nicht. So, und Kore ist jetzt ja nun auch von besonderem Stamme, ne? Also eine Tochter von Zeus und Demeter und hat also so diesen ganzen Glanz und Glorie von Zeus geerbt und diese schöne Gestalt, von der Hesiod da spricht, die ihre Mutter Demeter hat, die hat sie auch geerbt und auf seine Tochter Kore ist Zeus noch schärfer, als er auf die Mutter war. Ja, er lässt dann genug Zeit verstreichen, die es dann braucht, damit so eine Göttin geschlechtsreif wird und so aus dem Kindesalter herausgewachsen ist. Das geht bei Göttern gerne mal recht schnell. Und ja, also auf jeden Fall wollte er dann also auch mit seiner Tochter Kore eben ins Bett gehen. Aber hier passiert was Komisches. Er ist schüchtern. Also an Kore traut er sich nicht einfach so heran. So, wird nicht
Zeus.
Bitte?
Zeus,
genau.
Zeus ist schüchtern.
Ja, okay. Das ist seltsam. Ne? Also normalerweise, ne, wie gesagt, der knallt alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Aber an seine Tochter Kore traut er sich nicht ran. Und jetzt aber nicht, weil das seine Tochter wäre. Ne? Das hat ihn schon im Vorfeld an mehreren Stellen überhaupt nicht abgehalten. Aber da ist er irgendwie zögerlich. Also als würde er Zurückweisung befürchten oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht hat ihn die Tatsache, dass Demeter so seinem Charme so gar nicht erlegen war, jetzt so ein bisschen verunsichert. Keine Ahnung, können wir nachher mal überlegen, was das heißen soll, dass jetzt Zeus ausgerechnet schüchtern ist. Also auf jeden Fall traut er sich nicht einfach so an sie ran. Und meistens, wenn Götter in griechischer Mythologie irgendwas im Verborgenen oder Geheimen machen wollen, dann verwandeln sie sich in Tiere. Das ist so ein ganz gängiges Muster. Und jetzt in diesem Fall verwandelt sich Zeus in eine Schlange. Und in Form von dieser Schlange kriecht er so von hinten an Kore heran und wartet, bis sie schläft. Und dringt dann quasi in Form der Schlange in sie ein. Ja, also in die Vagina dringt er auch ein. Freud hätte mal wieder seine Freud.
Ich wollte auch gerade sagen, also wenn man irgendwie ein bisschen Freud gelesen hat, dann kann man diese Geschichten auch fast nicht mehr hören, oder? Also vielleicht so.
Genau, also Zeus wird ein personifizierter Phallus, ja, in Form dieser Schlange und dringt also in Kore ein. Und wie das jetzt biologisch genau vonstatten gehen soll in so einer Form von Schlange, ist natürlich irgendwie komisch, aber in Form des personifizierten Phallus funktioniert das natürlich wunderbar. Kore wird schwanger. Und nun bringt also Kore, die Jungfrau gewissermaßen, ne, so heißt dieser Name ja, ohne einem Mann beigelegen zu haben, bringt jetzt nun also einen Sohn hervor.
Ach.
Dieser Sohn heißt Zagreus, Und Zeus ist begeistert von diesem Kind. Den findet er großartig und lässt sich im Olymp zu der Aussage hinreißen, dass, falls es gewissermaßen nochmal zu so einem Dynastienwechsel kommen sollte im Götterhimmel, also falls er irgendwann mal abdanken sollte, was diesen Göttervater, Götterkönig-Posten angeht, dass dann Zagreus sein Erbe sei.
Aha.
Und ja, da ist natürlich vor allem Hera mal not amused. Ne? Hera ist ja eh immer eifersüchtig. Und insbesondere, wenn es um diese Geschichten geht, da ist sie echt, da ist sie jetzt wirklich angepisst, weil sie denkt sich, Moment mal, irgendwie, du hast zwei eheliche Söhne mit mir,
aha,
nämlich Ares, also den Kriegsgott, und Hephaistos. Das ist übrigens, fällt mir gerade ein, das ist eh nochmal ganz spannend, dass quasi die beiden Söhne, die gewissermaßen so die Thronfolger sind, die haben beide, wie soll ich sagen, einen echten Fehler. Also Hephaistos ist entstellt, der ist hässlich, ja, und zwar so richtig, der ist so hässlich, dass ihn am Anfang sogar Hera ablehnt gewissermaßen. Mhm. Und Ares, sage ich, weil der bei den Römern Mars heißt, und Ares ist einfach dumm. Ja, also der ist wirklich, also wenn einer da oben am Götterhimmel rumhängt, der nichts in der Birne hat, dann ist es Ares. Der ist halt wirklich nur the muscle, ja. So, aber viel in der Birne hat er nicht.
Das heißt, die taugen auch beide nicht so richtig als Thronfolge.
Genau. So. Also ist das spannend, also das quasi erstmal so aus dieser Perspektive heraus ist das total logisch, dass Zeus da einen anderen seiner Söhne benennt. Warum jetzt gerade diesen Zagreus, ist unklar, weil er hat ja durchaus noch so ein paar andere Söhne da am Götterhimmel rumhängen, die was drauf haben. So, also naja, können wir später nochmal drüber reden. Aber Zagreus auf jeden Fall, auf den steht er und benennt den so als, also er hebt ihn so hervor und sagt so, das ist mein Sohn.
Mhm.
So, also in dem sieht er so seinen Nachfolger eben personifiziert und in all seinen anderen männlichen Kindern eben nicht.
Mhm.
Und erklärt ihn also zu seinem Thronfolger und ja, verbirgt ihn auch so ein bisschen vor Hera und ihrem Zorn. Also er kriegt das schon mit, dass Hera da not amused ist und fürchtet dann um die Sicherheit dieses Kindes und gibt Zagreus dann in die Obhut der Kureten. Das ist so eine Gruppe von, wie soll man das ausdrücken? Das sind so göttliche Kindermädchen, könnte man fast sagen. Das sind so neun Geschwister. Ich glaube, es sind alles Frauen. Weiß ich gerade nicht mehr so genau. Und das sind so, ja, so bewaffnete, übernatürliche Wesen, könnte man sagen. So, die haben so ein gewissen bisschen was Dämonisches an sich. Aber vor allem haben sie halt viele Waffen dabei und machen immer einen Mordslärm. Das ist vor allem die Eigenschaft dieser Kureten. Und die haben ihn schon beschützt. Also Rhea hat ihn quasi ja auch vor Kronos verborgen und hat ihn auch quasi in die Obhut dieser Kureten gegeben, die auf ihn aufgepasst haben. Und immer wenn da Gefahr lauerte, haben die so viel Lärm gemacht, dass dann gewissermaßen Rhea einschreiten könnte. Mhm. Und genauso macht Zeus das jetzt auch und gibt eben Zagreus in die Obhut der Kureten, damit die auf ihn aufpassen können.
Die sind eigentlich eher so eine Art Alarmanlage, oder?
Genau, also so eine Mischung aus Babysitter und Alarmanlage, könnte man sagen. Ja, wobei die, glaube ich, schon auch selber so eine schlagkräftige Truppe darstellen. Also ich glaube, die machen zwar zum einen Lärm, aber das sind, glaube ich, auch echt Bodyguards, so die Neune. Genau. Also und da merkt man so, wie sehr er den so als seinen Nachfolger sieht. Ne? Also er lässt ihm quasi so dieselbe Behandlung zukommen, wie ihm selbst als Baby zugekommen ist. Und na, also ja, das ist halt mein Sohn. So, und dann gibt er die da erstmal bei den Kureten in Obhut und denkt sich so, das passt jetzt, da kann der jetzt genauso behütet aufwachsen, wie das bei mir war. Ne? Also bei ihm hat das ja perfekt funktioniert, dass er da so, bis er so zur Mannes- und Waffenreife herangewachsen war, in wunderbare Obhut war und dann seinen Vater überwunden hat. Und jenseits dieser Überwindung stellt er sich das jetzt für Zagreus eigentlich genauso vor, dass der also da jetzt heranwächst und dann irgendwie, wenn er sich dann auch selbst verteidigen kann, gewissermaßen dann auf den Olymp kommt und an seiner Seite gewissermaßen dann da eben herrscht. Mhm. So ungefähr stellt er sich zu seiner Rechten sitzend Gottvater und Gottsohn gewissermaßen. So, Hera ist ja natürlich aber nicht doof und weiß ja auch, wie das damals bei Zeus gelaufen ist und hat ja auch so überall ihre Informanten und Quellen. Und sie setzt sich einfach in den Kopf, dieses Kind muss weg. Ne? Das ist ja so eine Gefahr für ihre Söhne, zumindest was deren Thronfolgeambitionen angeht, und beschließt also, diesen Zagreus aus dem Weg zu räumen. Und befreit dann so ein paar Titanen. Mhm. Die meisten Titanen, also von der Göttergeneration vorher, die meisten hat Zeus ja in den Tartaros gesperrt. Und Hera befreit davon jetzt ein paar und sagt, okay, ich lasse euch frei, aber nur unter einer Bedingung, nämlich ihr müsst quasi ein Baby für mich umbringen. Und die sagen, ja klar, machen wir, los geht's. Und dann sagt sie ihnen hier, ne, da, Kureten, Baby, platt machen bitte. Diese Titanen gehen dann da auch hin. Jetzt lässt mich meine Erinnerung gerade im Stich, ob die Kureten dann umbringen oder wie die es schaffen, quasi an den Kureten vorbeizukommen. Ich glaube, die lenken sie irgendwie ab oder sowas. Weiß ich gerade nicht mehr, wie die das machen. Also auf jeden Fall, die lenken sie jedenfalls ab. Die sind auf jeden Fall entschärft in irgendeiner Form. Ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert. So, und versuchen jetzt also diesen Zagreus zu erwischen und umzubringen. Zagreus ist aber durchaus ein Baby, das schlau genug ist, um zu merken, ui, das sind böse Onkels, die da kommen. Mhm. Und versteckt sich in einer Höhle. Und jetzt versuchen sie, ihn aus dieser Höhle rauszulocken. Die Titanen sind ja groß, ne? Die passen da nicht rein in diese Höhle. Und Zagreus ist klein, der passt da rein. Und auf jeden Fall kriegen sie ihn da nicht raus und können ihn da auch nicht hinterher kriechen. Und versuchen ihn dann da rauszulocken. Und da erst versuchen sie ihm so alles mögliche an Geschenken anzubieten, also ne, so klassisch so Süßigkeiten, Äpfel und so weiter, auch magische Äpfel. Das finde ich auch noch so eine ganz spannende Parallele zu Schneewittchen, so, mhm, dass da ein magischer Apfel angeboten wird. Das Zagreus macht das alles nicht mit. Der sitzt da in seiner Höhle und sagt sich, nee, Mama und Papa haben gesagt, ich soll nicht mit Fremden mitgehen. Ich bleib hier in meiner Höhle und ihr könnt da draußen ja mal machen, was ihr wollt. Und dann bieten sie ihm aber dann halten sie einen Spiegel vor diese Höhle. Und das beeindruckt den Zagreus total. Das bringt ihn irgendwie völlig durcheinander. Sein eigenes Spiegelbild, das fasziniert ihn. Und das führt dazu, dass er quasi sich dann da raustraut. Und dann gibt's einen Kampf. Die Titanen stürzen sich auf ihn. Und in diesem Kampf verwandelt sich Zagreus jetzt in alle möglichen Tiere. Er kann nämlich verschiedene Tiergestalten annehmen. In manchen Varianten dieser Erzählung kriegt er das erst durch so ein Geschenk der Titanen. Aber meistens kann er das einfach von alleine. Ne? So hat er von Papa geerbt, der kann das ja auch.
Ja, wenn er sozusagen von einem Vater in Tiergestalt gezeugt wurde, dann...
Genau, also da ist so dieses ganze Formwandlerische eigentlich schon mit drin, ne? Ja. Schon im Zeugungsmoment, hast du recht. Ja.
Genau, also würde mich zumindest nicht wundern, wenn man mir so eine Geschichte erzählen würde.
Genau, also es passt irgendwie. Und ja, also auf jeden Fall nimmt er jetzt, um sich quasi diesen Titan zu erwehren, die verschiedensten Tierformen an, also mal ein Löwe, um besonders stark zu sein, dann mal wieder irgendwie ein Vogel, um entfleuchen zu können und so weiter. Am Ende, also am Schluss ist er ein Stier und in dieser Stierform übermannen ihn die Titanen dann auch und die zerreißen ihn dann quasi in Stücke. Mhm. Und denken sich dann so, die Leiche muss ja auch weg und wir haben eh gerade Hunger und dann packen sie ihn übers Feuer und braten diesen Stier gewissermaßen einfach und verschlingen ihn. Ja. Und dann haben sie so ihr Thema getan oder ihre Aufgabe erfüllt. Zeus kriegt das jetzt mit. Ich meine in manchen Varianten, wie gesagt, ich bin da gerade nicht mehr sicher, wie das mit den Kureten genau abgelaufen ist. In manchen Varianten, glaube ich, kommen die Kureten dann so eben zu spät wieder und stellen fest, ach du dicker Vater, hier ist was so richtig in die Grütze gegangen und schlagen dann Alarm. Auf jeden Fall, so oder so wird Zeus aufmerksam auf das, was da passiert und streckt diese Titanen, die seinen Sohn zerrissen und verschlungen haben, eben mit seinen Blitzen nieder. Und zwar ist das ein derartiges Blitzfeuerwerk, was er da veranstaltet, dass diese Titanen zu Asche verbrannt werden. Also von denen bleibt wirklich buchstäblich nur noch ein Häuflein Asche übrig. Das Einzige, was noch da ist, ist das Herz von Zagreus. Das haben sie aus irgendeinem Grund übrig gelassen. Ja, das haben sie nicht mit verschlungen. Das ist noch über. Entweder wollten sie das Hera bringen oder sie haben sich's für später aufgehoben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Herz des Zagreus noch übrig. Mhm. Das wird Zeus dann auch gebracht. In manchen Fällen nimmt er das einfach selber und manchmal tritt er Athene auf den Plan und bringt ihn das. Ja, und auf jeden Fall zieht Zeus dann wirklich völlig, völlig zerstört, will ich mal sagen, oder also am Boden zerstört und in wirklich in tiefer Traurigkeit sich erstmal in den Olymp zurück und nimmt dieses Herz und birgt es in seiner Armhöhle, also in seiner Achsel. Ja, ganz, ganz komisches Bild, das taucht häufiger mal auf in der griechischen Mythologie. Da werden auch gerne mal Kinder in der Achsel geboren und so. Also diese Armhöhle ist eine ganz, ganz seltsame Stelle. Da werden wir noch ein paar Mal drauf kommen. Und auch auf dieses Herz kommen wir irgendwann mal noch zurück. Nicht heute, das hat dann an einer anderen Stelle, spielt das dann eine Rolle. Auf jeden Fall jetzt erstmal, da ist so der sichere Aufbewahrungsort gewissermaßen. Da legt er dieses Herz ab und zieht sich dann gewissermaßen in Trauer zurück. Und damit ist erstmal diese Zagreus-Episode zu Ende. Und ja, und auch Kore wird dann eben irgendwann die Gattin des Hades, das erzähle ich genauer auch nochmal wann anders, da ist nämlich noch ein Trick dabei, aber die ist also auf jeden Fall auch sehr traurig und nimmt dann diesen Namen Persephone auch an und passt dann so stimmungsmäßig total in die Unterwelt, ja, weil sie eigentlich den Rest ihrer Tage diesem Kind hinterher trauert, kann man sagen. So, und jetzt kommt Prometheus auf den Plan.
Jetzt geht's los.
Bitte?
Jetzt geht's los.
Ja, genau, jetzt kommt Prometheus auf den Plan. Prometheus ist auch ein Titane, aber einer, der gewissermaßen laufen gelassen worden ist. Ja, also in diesem Krieg, den Zeus gegen seinen Vater und die Titanen geführt hat, gab's so ein paar, die neutral geblieben sind, will ich mal sagen. Und die gesagt haben so, nee, wir machen hier nicht mit, aus verschiedenen Gründen. Und Prometheus war einer davon, sein Bruder Epimetheus auch. Prometheus heißt, wenn man diesen Namen wörtlich übersetzt, Prometheus heißt quasi der sich vorausbesinnende, also der der Vorausdenkende und sein Bruder Epimetheus ist der Nachsinnende. Ja, also der eine denkt in die Zukunft und der andere denkt über die Vergangenheit nach. Und ja, Prometheus hat sich, als dieser Konflikt zwischen den Titanen und der neuen Göttergeneration da losgegangen ist und Zeus da zum Angriff geblasen hat, hat der quasi vorausbedacht, wie wird das wohl laufen, hat vorhergesehen, dass die Titanen diesen Krieg nicht gewinnen können und hat sich dann geweigert, in einem Krieg mitzukämpfen, der verloren ist. Ja, das heißt, er ist eigentlich irgendwie eine, zumindest aus Sicht der olympischen Götter gesehen, eine komische Figur irgendwie. Der ist nicht wirklich auf ihrer Seite gewesen. Ja, also wenn der diesen Krieg für gewinnbar gehalten hätte, hätte der gegen sie gekämpft. Aber er hat halt gesagt, ja, nee, das hat keinen Wert, das funktioniert hier nicht. Also irgendwie ein zweifelhafter Verbündeter, will ich mal sagen.
Genau, also ja auch nicht. Er hat ja auch nicht gekämpft, weil er den Krieg für unehrenhaft gehalten hätte oder für falsch oder so, sondern eher so ganz strategisch, nö, das bringt nichts.
Ja, genau, so in etwa. Ja, also auf jeden Fall, trotz allem haben sie Prometheus nicht auch in den Tartaros geschmissen, wie die meisten anderen Titanen, sondern Prometheus läuft frei rum. So, der hat zwar jetzt nicht irgendeine Rolle, die er in dieser neuen olympischen Ordnung spielt. Also der wohnt auch nicht auf dem Olymp, darf da nicht selber Gott spielen, aber ist halt trotz allem ein Titane, der jetzt auch nichts von seiner Macht verloren hat, also irgendwie doch ein Gott, aber halt so ein Freelancer gewissermaßen. Ne? Also mit der großen Olymp-Firma hat er nichts zu tun, aber er macht so Freelancing und Consulting. Godness, so.
Godness. Kleinere Auftragsarbeiten und so.
Genau. Und ja, was Götter ja so machen, sind ja auch so Dinge erschaffen und so. Und er denkt sich, Mensch, guck mal, hier liegt so ein bisschen Asche rum. Die nehme ich mir. Ja. Und da wird quasi der Unterschied zu der Prometheus-Sage, wie sie sonst gerne erzählt wird. Dann nimmt er sich nämlich irgendwie den Ton aus der Erde und formt daraus den Menschen. Hier in dieser Variante der Sage, und das finde ich so hübsch, nimmt er sich eben nicht irgendwelchen Ton oder irgendwelche Erde, sondern er nimmt Erde, die mit dieser Asche dieser Titanen vermischt ist. So, das heißt, er formt den Menschen aus einer Asche, die sowohl die Überreste des Zagreus enthält, der ja so diese perfekte Verkörperung göttlicher Eigenschaften ist, als auch die Überreste der Titanen, die und zwar auch nicht irgendwie der netten und guten und hübschen Titanen, sondern so dem hässlichsten und ekligsten, was die Titanen so hervorgeben, nämlich die verderbt genug sind und um Heras Angebot ein Kind zu töten angenommen haben für ihre persönliche eigene Freiheit.
Ja, wobei ich finde es schon ein Unterschied, weil Zagreus sozusagen nur im übertragenen Sinne, aber also der ist sozusagen nicht direkt da drin. Weißt du?
Ja, also wobei das, also zumindest in der Variante dieser Sage wird das sehr deutlich so gesagt, dass jetzt quasi die Menschheit deshalb sowohl gut und göttlich gewissermaßen oder gottgleich als auch böse ist, weil sie eben sowohl den Zagreus als auch die Titanen enthalten. Okay. So, also das wird schon sehr deutlich so gesagt und es ist auch so gedacht. Also wenn man sich das so anguckt, diese ganzen Elemente von da wird jemand verschlungen. Verschlungen werden heißt nie, du hörst auf zu existieren, weil du verdaut wirst oder so, sondern verschlungen werden heißt in der Regel, jemand anders nimmt sich deine Eigenschaften. Ja, das ist so ein bisschen wie im Kannibalismus, wo ja auch so eine Vorstellung von, ich nehme deine Kraft für mich, ne, so, oder wie bei Highlander, ne, hier Kopf ab und dann wird deine Kraft meine, so.
Ja.
So ähnlich ist das da auch, ne, und hat man ja auch gesehen, so Kronos hat seine ganzen Kinder außer Zeus verschlungen, das hat denen überhaupt nichts ausgemacht. Die haben nicht aufgehört zu existieren, sondern die waren dann wieder voll da, als er sie wieder von sich gegeben hat, sondern es ist so ein Einverleiben, gewissermaßen. Mhm. Ja, das ist ja wörtlich, heißt ja einverleiben eigentlich auch fast das gleiche wie aufessen. Ne? So in meinen Leib integriere ich dich. So. Genau, und das haben die mit dem Zagreus gemacht. Der hat deswegen nicht aufgehört zu existieren, sondern der wurde Teil dieser, dieser Titanen, und diese Einheit ist zerstört worden oder gemeinsam zu dieser Asche verbrannt worden. Und dementsprechend sind all diese Eigenschaften da mit drin, mit Ausnahme eben dieses Herzens, das ja nicht mit dabei ist. So, aber jetzt der Urstoff, aus dem Prometheus also jetzt die Menschheit erschafft, ist also eine Erde oder ein Ton, der durchsetzt ist mit dieser Asche des Zagreus, und deshalb ist also die Menschheit sowohl gut und schöpferisch und irgendwie göttlich, als auch verdorben und egoistisch und gewalttätig und so weiter. Ja, finde ich also auf jeden Fall eine schöne Hinzufügung erstmal zu dieser Prometheus-Sage. So, was Prometheus jetzt macht, ist also die Menschen zu formen aus diesem Ton, und jetzt muss diesen Menschen ein Atem eingehaucht werden, damit diese Tonfiguren anfangen zu leben, und das scheint wohl so zu sein, das darf man als Freelancer nicht. Also da reicht dieser Titanenatem, sein eigener Atem, nicht aus. Da muss ein, ja, wie soll man das sagen? Ein offiziell anerkannter
Vertragshändler her.
Ja, genau. Also da braucht er auf jeden Fall quasi eine Gottheit, die wirklich zu den olympischen Göttern gehört. Und er holt sich, also er spricht Athene an. So, und sagt, hier, guck mal, du hast das ja mitgekriegt hier letztens so mit Zagreus und so, und hast ja das Herz zu Zeus gebracht etc. Guck mal, was ich gemacht habe. Und jetzt bräuchte ich mal deinen Odem, deinen göttlichen Atem, den bräuchte ich jetzt mal. Und Athene sagt sich, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir so. Und haucht dann also diesen Lehmfiguren, diesen Tonfiguren dann Leben ein, und dann beginnen die Menschen zu leben mit diesem Lebenshauch der Weisheitsgöttin. So. Finde ich auch so ein ganz schönes Bild, dass da sie quasi die Seele, die da ja in diese Figuren hineinfährt, der Atem der Weisheit ist, gewissermaßen. Ja. Und somit haben wir die Menschen auch auf dem Plan. Zeus ist von der ganzen Geschichte nicht begeistert, weil erschaffen ist irgendwie, das findet er nicht so gut, wenn Freelancer das machen.
Sein Job, oder?
Genau, ja, so gewissermaßen, beziehungsweise das dürfen schon auch, also wenn irgendwie ein paar von den Leuten, die so unter seiner Kontrolle stehen, also die zu den olympischen Göttern gehören, die dürfen das so, die dürfen durchaus auch mal was erschaffen. Also insbesondere Hephaistos macht da ja ganz viel. Der ist ja so ein Erfinder gewissermaßen. Mhm. Aber ja, wenn das andere machen, findet er das nicht so gut.
Okay.
Also der findet das nicht so geil. Eine Sache habe ich noch vergessen. In diese Tonfiguren, also bevor da Athenes Verstand und Vernunft gewissermaßen den Menschen eingefahren ist, gibt er ihnen noch verschiedene Eigenschaften von Tieren. Also so vom Hund und vom Pferd und so weiter. Was dann auch erklärt, dass eben Menschen durchaus auch einen guten Geruchssinn haben und so wie der Hund, und dass sie schnell laufen können wie das Pferd und so weiter. Aber es sind eben immer nur so Ansätze dieser Eigenschaften. Deswegen können wir all diese Sachen nicht so gut wie diese Tiere, von denen wir die Eigenschaften haben. Ja, deswegen können wir zwar gut riechen und bestimmte Gerüche identifizieren, aber nicht so gut wie der Hund. Und deswegen können wir schnell laufen, aber nicht so schnell wie das Pferd und so weiter.
Aber wir können halt riechen und laufen und.
Genau, wir können alles so ein bisschen, aber nicht so richtig gut. So. das ist halt so, wie Prometheus uns geschaffen hat, gewissermaßen. Und dann gibt's aber noch einen ordentlichen Batzen Verstand und Vernunft, den kriegen wir eben von Athene. Und dann setzt sich Prometheus gewissermaßen hin und wird so der Lehrmeister der Menschheit. Und genau da wird dann eben Zeus aufmerksam und findet das überhaupt nicht gut und spricht dann Prometheus an und sagt, hier geht's noch so, du kannst doch da nicht einfach Leute erschaffen und dann obendrein, wie wär's denn mal mit Anbetung? Die verehren ja nur dich als ihren Erschaffer und Lehrmeister. Das kann ja wohl nicht sein. Ich bin der König der Götter. Ich verlange Opfer und ich verlange Anbetung und Verehrung. Und Prometheus sagt, ja, okay, kriegst du, tu mal meinen Menschen nichts, ich sorg dafür, dass die dir opfern und dich verehren. Er geht zu den Menschen und sagt, hier, Leute, passt mal auf, wir müssen jetzt Opfer für den Zeus machen, und nimmt sich einen Stier, schlachtet den und macht zwei Haufen. In einen tut er eigentlich alles rein, was irgendwie lecker ist, ja, nämlich das Fleisch, vor allem das Muskelfleisch. Und in den anderen macht er einfach nur die Knochen und das, was man so nicht haben will, weißt du, irgendwie so Innereien und solche Sachen, was nicht so wirklich gut zu verarbeiten ist für Menschen. Und fragt dann die Menschen so, okay, welchen davon wollt ihr denn lieber haben? Und die sagen, ja, am liebsten den mit dem Fleisch. Und er sagt, okay, dann machen wir das so. Und umhüllt dann beide mit der Haut des Stieres. Und der Teil, der so das wirklich gute Muskelfleisch enthält, der ist natürlich viel kleiner als der ganze Rest, wo die Knochen und die Innereien und der ganze Dreck, den man nicht haben will, drin ist. Und umhüllt das mit dieser Stierhaut und geht zu Zeus und sagt, hier, wir haben hier zwei verschiedene Haufen gewissermaßen gebildet. Du darfst auswählen, welchen du von den Menschen geopfert haben willst. Und Zeus sagt, ja klar, hier den größeren bitte. Und er sagt, gut, machen wir so. Und von da an opfern die Menschen dann quasi immer die Teile der geschlachteten Tiere, die sie nicht brauchen, die werden dem Zeus geopfert. Die werden immer verbrannt und ja. Und als Opfer dem Zeus dargebracht. Der durchschaut das irgendwann mal, findet das wiederum nicht so gut. So. Und ist weiterhin der Menschheit nicht so wohlgesonnen, aber er geht jetzt nicht direkt zur Vernichtung der Menschheit über, weil zumindest opfern sie ihm jetzt ja und beten ihn an und so weiter. Aber er sagt zu Prometheus, pass auf, mein Freund, das ist das letzte Mal, dass du hier irgendwie über die Stränge schlagen kannst. Du hast wirklich deinen Bonus komplett aufgebraucht. Und denkt sich dann so, und den Menschen, die werde ich jetzt zwar nicht umbringen, das habe ich ja versprochen, aber eigentlich will ich nicht, dass die gemütlich weiter existieren können, und lässt es dann gewissermaßen, also er entzieht die Wärme, also Hesiod schreibt, dass er ihnen das Feuer entzieht. Ich würde das fast eher so interpretieren, dass jetzt da quasi erstmalig aus so einem paradiesischen Zustand heraus sich jetzt die Welt so verändert, dass Winter und so mit ins Spiel kommen. Und dass es also passieren kann, dass man erfriert und so. Und die Menschen haben aber kein Feuer. Das ist was nur die Götter haben. Das entsteht dadurch, dass der Sonnengott Helios, dass der immer mit seinem Wagen da vorbeifährt am Himmel, und dann kommen da so die Funken der Sonne, die machen eben Feuer. Und deswegen haben das nur die Götter, weil das ja nur da oben am Himmel stattfindet. Und was jetzt aber Prometheus macht, ist eben, um seine Menschen zu schützen, er nimmt sich dieses Feuer und bringt das den Menschen. Und das ist jetzt der Punkt, wo Zeus wirklich ungemütlich wird. Er schnappt sich Zeus und kettet ihn an den Kaukasus. Habe ich Zeus gesagt? Quatsch. Also Zeus schnappt sich Prometheus, der und kettet ihn oder schmiedet ihn an den Kaukasus. an so einem Felsen. Ja, ich stelle mir das immer so vor, dass er so über so einer Schlucht hängt. Und da gibt es irgendwie so ganz spannende Darstellungen, wie, also eins kann ich auch mal verlinken, das ist so eine Darstellung, wo Prometheus gerade da an den Kaukasus genagelt wird. Und er hat halt so beide Arme ausgestreckt und wird da gerade an diesen Felsen genagelt. Und das ist so eine sehr, also eine sehr an Kreuzigung erinnernde Szene. Ja, mhm. Wie da quasi so Prometheus eben dran genagelt wird. Und dann obendrein ersinnt Zeus als Strafe eben einen Adler. Aethon heißt dieser Adler, der kommt jeden Tag und frisst Prometheus Leber weg. Ja? Mhm. Also der hängt dann nicht nur ohne Nahrung und ohne Getränk und muss dafür für die Ewigkeit irgendwie am Kaukasus hängen, weil als Unsterblicher, ne, verdurstest da ja nicht. Das sind also ewige Qualen, die er da zu erleiden hat, sondern obendrein kommt dann auch noch dieser Adler, frisst die Leber und fliegt dann wieder weg. Und weil der ja aber eben unsterblich ist, erneuert sich diese Leber immer wieder. Und jeden Tag kommt dieser Adler und frisst die auf. Also wirklich nicht gerade gnädig, was Zeus da macht. Ja, und wir lassen Prometheus da jetzt mal hängen. Ich kann schon mal als Voraussage sagen, eines Tages kommt ein Held und befreit ihn. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Und bis dahin hängt der Prometheus da jetzt erstmal. Und Zeus denkt sich so, jetzt haben wir erstmal den Prometheus bestraft, aber auch die Menschheit muss noch bestraft werden. Die können zwar nichts dafür, dass er denen das Feuer gebracht hat, aber trotz allem kann das nicht ganz so bleiben. Jetzt holt er sich seinen Sohn, den Hephaistos, der ist ja so der Erfinder, und sagt, pass mal auf, du musst was für mich bauen, und zwar bau mir bitte sowas Ähnliches wie den Menschen, aber irgendwie so ein bisschen schön und ansehnlich, so dass die das toll finden. Und der Hephaistos denkt sich, naja gut, mach ich mal, und baut eine Frau.
Jetzt kommt die Pandora ins Spiel, oder?
Genau.
Die warte ich schon die ganze Zeit.
Genau, jetzt kommt die Pandora ins Spiel. Pandora, dieser Name ist auch wieder ein sprechender Name, wie fast alle Namen, die es in der griechischen Mythologie so gibt. Pandora heißt die Allbeschenkte. Mhm. Und Pandora kriegt jetzt quasi eine Büchse, und in die kommen all die Gaben hinein, die die Götter den Menschen so schenken. Mhm. Ja, also sie bekommt irgendwie die Sprache und die Schönheit und also ne, von Athene, von Aphrodite bekommen sie so, mhm, die Schönheit und den Liebreiz, und von Hermes kriegt sie Sprache beziehungsweise so nicht eben diese Weisheit von Athene, sondern eher so eine analytische Denkfähigkeit, weißt du, für die man Sprache braucht. Weißt du ungefähr, was ich meine?
Ja, also sozusagen, ich würde mal sagen, also wenn du quasi die Fähigkeit, um Gedanken formulieren zu können, oder?
Ja, genau. Also vielleicht kann man es so ein bisschen so, wenn Weisheit sowas Intuitives ist, was nicht zwingend irgendwie analytisch läuft, sondern auch so mit Bauchgefühl zu tun hat, dann ist Intelligenz vielleicht ist das Wort, so dann ist Intelligenz eher so ein analytisches Vorgehen, das mit Sprache oder Mathematik oder eben so einem anderen Denkwerkzeug, was die Gedanken strukturiert, gewissermaßen versehen ist. Ja, also man könnte fast sagen, so Hermes gibt ihr Sprache und Intelligenz und so weiter. Also da kommen auf jeden Fall so diverse Göttergaben hinein. Und die kommen nicht in die Büchse.
Nee, die kriegt
Die kriegt sie einfach so. Und Zeus gibt ihr aber dann eben eine Büchse, und in der ist auch eine Gabe drin, eine unheilbringende Gabe gewissermaßen, und die schenkt er ihr und sagt, hier, Büchse, ist mein Geschenk drin. Mhm. Und geht jetzt also mit Pandora zu den Menschen, oder also auf jeden Fall vom Olymp runter auf die Erde. Mhm. Und geht dort zu Prometheus' Bruder, zu Epimetheus, den ich vorhin schon erwähnt habe. Und gibt diese Pandora als Geschenk dem Epimetheus und sagt, hier, wir haben da was für dich. Aha. Und Epimetheus ist vorgewarnt worden von Prometheus. Der hat das gewissermaßen vorausgesehen und hat gesagt, hier, falls irgendwann mal Zeus vorbeikommt und dir ein Geschenk anbieten will, nimm es nicht an. So. Und Epimetheus ist aber eben nicht so gut im Vorausbedenken, sondern er ist ja der Nachherbedenkende, der Reflektierende gewissermaßen. Und der nimmt dann also diese Gabe an und führt sie dann auch den Menschen zu und sagt, hier, diese Pandora ist jetzt eben ein Teil von euch. Der Rest der Menschheit sind nämlich bisher nur Männer. Also Pandora ist gewissermaßen auch die erste Frau. Und ja, die begeht jetzt einen ganz schweren Fehler. Die kann nämlich der Versuchung, diese Büchse zu öffnen, nicht widerstehen, weil sie denkt sich, Mensch, wenn die Geschenke, die ich sonst so bekommen habe, wenn die alle so hervorragend sind, dann mache ich jetzt diese Büchse auf, weil das Geschenk des Königs der Götter, das muss doch ganz hervorragend sein. Öffnet also Pandoras Büchse, was ja heute noch so ein Sprichwort gewissermaßen ist für etwas, was viel Übel auslöst. Und genau das passiert, nämlich die Gabe des Zeus, und das sind eben lauter böse Gaben gewissermaßen, schweben in die Welt und verbreiten sich überall. Und ja, das sind so Sachen wie Krankheiten, also ne, so Pest und Cholera und Umweltverschmutzung. plötzlicher Kindstod wird da gerne mal erwähnt. Also ich glaube, dass auch Hesiod, der das beschreibt, der dann sagt, dass danach quasi auf einmal Säuglinge plötzlich verstorben sind, dass das vorher auch nicht gab.
Und, eine der wenigen Sagen, von die ich auch mal, also die ich auch mal eine Variante gelesen habe. Und spannenderweise ist in der Variante in der Büchse auch die Arbeit drin.
Genau, die Arbeit ist da auch mit drin. Also die Tatsache, dass man jetzt quasi nicht mehr einfach die Früchte von der Erde einfach pflücken kann und essen kann, sondern dass man jetzt den Acker mühsam bestellen muss und so weiter. Auch das ist da mit drin. Dann ist auch gerne mal, das ist ein bisschen widersinnig, weil wenn Pandora quasi überhaupt erst die erste Frau ist, die da der Menschheit hinzugefügt wird, fragt man sich ja, wie das vorher mit dem Kinderkriegen überhaupt funktioniert hat. Also auf jeden Fall wird auch quasi die Schmerzen, die Frau bei der Geburt hat, ja, die war auch da mit drin. Mhm. Also dass quasi das Fortbestehen der Menschheit nicht etwas ist, was ganz leicht und locker von sich geht, sondern was mit Anstrengung und mit Schmerz zu tun hat. Das ist auch da in dieser Büchse drin und so weiter. Und all diese Plagen gewissermaßen, kann man es fast nennen, kommen eben in die Welt und also schweben so aus dieser Büchse heraus und verbreiten sich so über den Erdkreis hinweg. Und überall, wo man hinguckt, ist also nun Leiden und Anstrengung und
Mühsal.
Mühsal, genau. Das ist ein schöner Begriff dafür. Und dann gibt's aber noch eine Sache, die in dieser Büchse verbleibt und die Menschheit quasi bei sich behalten kann. Und das ist die Hoffnung. Mhm. Ja. Ich habe nie so richtig verstanden, warum die da drin ist. Aber, also weil eigentlich ist ja alles, was da drin ist,
Scheiße.
Ja, und vor allem hat das ja alles Zeus da reingetan und hatte ja keine guten Absichten. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund ist noch in dieser Büchse die Hoffnung drin. Und die bleibt der Menschheit also auch durchaus erhalten, dass trotz all dieser Schwierigkeiten, die da jetzt entstehen, doch noch Hoffnung besteht.
Ich würde annehmen, dass die da eher aus Storytelling-Gründen drin ist, als dass man Zeus da Motive anhängen könnte.
Ja, ja, also klar, aus so einer kulturwissenschaftlichen Perspektive ist das total toll, dass diese Hoffnung da noch da ist und passt wunderbar. Ja. Aber wenn man so in der Geschichte denkt, ist es total unlogisch, also so nerdmäßig, ja, quasi ist das ein totales Logikloch. So, warum hat Zeus da die Hoffnung reingetan? Naja, also wie auch immer, das bleibt auf jeden Fall noch übrig. Und so ist jetzt gewissermaßen dieser gesamte Erschaffungsprozess der Menschen abgeschlossen. Ne? Jetzt wissen wir, okay, die haben Gutes und Böses in sich, Zagreus und die Titanen. Mhm. Sie haben viele tierische Eigenschaften an sich, aber eben nicht so stark ausgeprägt wie bei den Tieren, sondern immer nur so ein bisschen, dafür viel. Mhm. Und sie haben diese göttlichen Eigenschaften von Intelligenz und Weisheit und von Schönheit und von künstlerischem Ausdruck und so weiter. All das stammt von den Göttern. Und dann eben all diese Leiden, die man noch hat, auch die stammen von den Göttern, nämlich von Zeus, der da also eifersüchtig ist. Man weiß auch, warum sie opfern und wie sie genau opfern. Auch das ist erklärt. Und man weiß, die Frau ist schuld an all dem ganzen Kram. Auch das ist ja, ne, das passt ja in so eine, wir haben ja schon in der letzten Folge festgestellt, dass das ja ein sehr patriarchalischer Sagenkreis ist. Also auch das passt ja quasi denen, die diese Geschichten erzählen, sehr schön in den Kram. Und die Hoffnung, die haben wir auch noch mit übrig. Und damit ist eigentlich alles da, was man so braucht, um zu erklären, warum die Menschheit so ist, wie sie ist. Ja.
Ja.
Das ist so die Erschaffung der Menschheit und quasi so die Prometheus-Sage mal so im Schnelldurchlauf. Mhm. Ganz schön biblisch, oder? Also ja. Das ist so mein...
darf ich erst einen kurzen Abschweifer machen?
Ja, Schweife.
Da ist einfach mein Lieblings... Übersetzungsfehler oder sich festgesetzter Übersetzungsfehler drin. Also weil Büchse, weißt du, eine Büchse ist eine Dose.
Ja, okay.
So. Und die alten Griechen hatten keine Dosen.
Ja, das stimmt.
Also ich hab das ganz lange auch nicht gemerkt, dass ich irgendwann mit einem Freund mal angefangen habe, drüber nachzudenken, weil wir da künstlerisch mit arbeiten wollten, irgendwie mit dieser Frage, was denn eigentlich mit dieser Büchse und weißt du, haben angefangen, irgendwie Etiketten dafür zu entwerfen, so enthält Leid, Krieg, Mühsal und kann.
Mit klarer Lärm oder?
Genau.
Ah, ja, okay.
Mhm. Kann Spurenelemente von Hoffnung enthalten und so. Also, ne, so kamen wir überhaupt auf dieses Büchsending und dann war so: Moment mal, Büchse? In Griechenland? Mhm. Das finde ich immer sehr schön. Das ist also eigentlich ist das so eine Art Tonkrug gewesen. So der.
Ja, beziehungsweise also alle Übersetzungen, die ich so hab, da ist immer tatsächlich von einer Büchse die Rede. Und ich habe aber die Frage ist tatsächlich eine gute. Was war das denn tatsächlich für ein Gefäß? Ja, vermutlich so eine verschließbare Amphore.
Ja. Also die Wikipedia sagt dazu, dass das ein Übersetzungsfehler ist, den angeblich Erasmus von Rotterdam begangen hat.
Ah ja, okay. Als der Hesiod übersetzt hat, oder?
Das steht auf der Wikipedia-Seite jetzt nicht gerade, okay. Aber...
Na gut, wollen wir mal angucken. Ich will da jetzt nicht so viel rumklicken auf der Aufnahme.
Aber jedenfalls, da kann ich mich tot drüber freuen.
Ja, das ist auch in der Tat lustig. So. Also zumal, ich finde es auch nochmal auf so einer fast zotigen Ebene nochmal interessant, und vielleicht ist das, wenn man die Zote hinter sich lässt, auch wieder gar nicht so weit hergeholt. Also es wird ja gerne mal der weibliche Schoß auch tatsächlich als so ein Gefäß bezeichnet. So, also und ich finde in dieser ganzen, also es ist ja eine sehr frauenfeindliche Mythologie. Das kann man ja schon sagen. Ne? Die Männer sind eigentlich diejenigen, die das Gute hervorbringen und die Frauen, die verursachen den Ärger. Ja, das merkt man ja durch und durch. Das ist an ganz vielen Stellen so. Und hier ist es ja auch so. Und das ist dann irgendwas mit der Büchse zu tun hat. Ja. So, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, irgendwie passt das auch wiederum zusammen, dass man irgendwie sagt, naja, das ist halt die Frau, die den Ärger verursacht. Ja. So.
Ich habe mich ja, also da kennst du dich wahrscheinlich besser mit aus, aber ich habe diese Pandora-Geschichte in diesem Gustav Schwab-Sagen des klassischen Altertums gelesen, was ja so ein typisches Werk ist, wo man über sowas stößt. Und als ich die da drin gelesen habe, dachte ich so, es ist die Vertreibung aus dem Paradies. So.
Ja, ne? Absolut.
Absolut. Und hatte dann aber echt sowas von, dass ich mir gar nicht sicher war, ist das tatsächlich auch, also ist das auch in der Originalgeschichte so oder liegt das quasi so an der, weißt du, an der im 17., 18. Jahrhundert wieder aufkommenden Interesse an den, an diesen alten Sagen und ist sozusagen so eine spätere Überformung mit den eher biblischen Motiven. Da war ich mir dann gar nicht, also das habe ich mich einfach gefragt beim Lesen.
Ja, also es wäre natürlich denkbar, dass quasi, wenn dann quasi hier in Europa, als dann ja gewissermaßen so in der Aufklärung gewissermaßen die Renaissance oder die Antike so ihre zweite Renaissance hat, ja, mhm. Und dann ja diese ganzen griechischen Dinge irgendwie interessant werden und dann so, Wie soll man das sagen? Also dann so Dichter wie Goethe, Schiller und Shakespeare ja enorm viel Bezüge auf diese alten Dramen machen und so Dichter wie Hölderlin ja die griechische Mythologie hoch und runter besingen.
Genau.
Dass da gewissermaßen ein Bezug zu dieser christlichen Kultur hergestellt wird und sehr viel Interpretation in die Richtung geschieht. Das ist natürlich durchaus denkbar. Aber ich habe natürlich jetzt keine altgriechischen Originale gelesen, ich bin des Altgriechischen nicht mächtig, aber
ich?
Nee. aber also mir scheint es schon so, dass diese Geschichtselemente auch in den Originalen auf jeden Fall so enthalten sind. Und würde es eher für ein, naja, die haben halt einfach solche Geschichten erzählt da im Mittelmeerraum und sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite.
Ja.
So. Also gerade in diesem fruchtbaren Halbmond und also da ist einfach enorm viel kultureller Austausch passiert und da sind in den Mythen einfach ähnliche Elemente gelandet.
Das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Dass es das macht. Und dann fand ich diese Geschichte nämlich auch wirklich sehr beeindruckend, weil ich sowas hatte von, okay, das scheint so eine Sorte Geschichte zu sein, die in diese Schöpfungsmythen irgendwie dazugehört. Ne? Irgendwie so eine Sorte Sündenfall, Vertreibung aus dem Paradies, warum ist das Leben so mühsam, warum gibt es Krankheiten, warum gibt es das ganze Leid in der Welt? Irgendwie scheint das ein Motiv zu sein, was man irgendwie erklären muss, wenn man erklärt, wie die Welt entstanden ist.
Ja. Also es ist ja schon wirklich sehr ähnlich, ne, wenn man sich das so überlegt. Eine Frau kann einer bestimmten Versuchung nicht widerstehen, ein Verbot nicht zu übertreten. Also, weil in der Regel, in den meisten Varianten kriegt Pandora auch von Zeus verboten, diese Büchse aufzumachen. Mhm. Ja, also er sagt, da ist mein Geschenk drin, aber nicht aufmachen. So. Und sie tut es halt trotzdem und dann. Ja. Und so ähnlich ist das ja quasi bei im hebräischen Schöpfungsmythos oder Menschheitserschaffungsmythos auch, dass also eben Eva verboten bekommt von, oder nicht nur sie, sondern Adam auch, aber sie tut es dann halt trotzdem. Und dann geht die Kacke so richtig los. Mhm. Also, das finde ich schon interessant und ich finde auch interessant, dass beides so im Kontext von göttlichen Gaben passiert, weil ja quasi dieser Baum der Erkenntnis, von dem Eva da isst und Adam zu essen gibt, ja gerne so gedeutet wird, dass da auch die Weisheit gewissermaßen so als eine göttliche Eigenschaft in die Menschen hineingelegt wird. Und das ist ja eine ganz ähnliche Geschichte.
Ja, also wie gesagt, also das kriegen wir nicht geklärt jetzt, aber wenn die Motive sich so massiv gleichen, wie ich es gerade in der Geschichte finde, dann werde ich tatsächlich schon wieder misstrauisch.
Mhm.
Ich habe was von.
Ja, also das kriegen wir wahrscheinlich auch nicht einfach so geklärt, weil das ja zu einem großen Teil eben Texte sind, die, wenn überhaupt als Text erhalten, irgendwie in immer wiederkehrenden Abschriften quasi weiterlaufen. Also ne, die ältesten Abschriften dieser Texte jeweils sind so häufig kopiert worden und sind so viel jünger als die Zeit, in der sie entstanden sind, dass man eben nicht weiß, was da passiert ist. Und in der Zeit, wo Bücher oder Schriften überhaupt quasi ja von Hand kopiert wurden, da gab es ja auch kein Konzept von einem Autor, wie das heute der Fall ist, ja, und von so einem Konzept von, naja, dieses Buch hat ein Autor verfasst und ich vervielfältige das jetzt nur und muss die Integrität dieses Werkes behalten, sondern der hat ein Buch geschrieben und ich schreibe jetzt ein Buch und ich schreibe das hier an manchen Stellen um und finde das da besser und so. Also ein Buch schreiben war halt dasselbe wie ein Buch kopieren. So, ja. Und da, ja, klar, da ist natürlich bei jeder Kopie ist irgendwie was Neues hinzugekommen oder ist was verändert worden und so weiter. Und natürlich vermischen sich dann auch Sagenkreise über so einen Kulturkreis hinweg.
Ja.
So. Ja, also das kriegen wir in der Tat nicht geklärt, aber ich finde es also erstmal spannend, wie parallel das eigentlich verläuft.
Ja, und das geht mir auch so.
Und ich finde, wenn man diesen Teil mit Zagreus am Anfang nimmt, tun sich da auch nochmal so ein paar Parallelen auf zu dann Geschichten, die im Neuen Testament erzählt werden.
Ja, da kann man ja mal richtig mit den Ohren schlackern.
Genau, ne? Also da ist also eine Frau, die heißt auch schon Jungfrau. Ja. Und es ist aber, ich habe nachgeguckt, es ist nicht dasselbe Wort, was im Neuen Testament im Griechischen für Jungfrau verwendet wird. Ne? Also das eine ist Chore, was eben so Tochter und Jungfrau heißt. Mhm. Und dann gibt es noch Parthenos und das ist wohl eher so ein biologisch geprägter, also der bezieht sich gezielter auf die biologische Jungfräulichkeit. Mhm. So. Das heißt nicht viel, da kann ich gleich nochmal was zu sagen, aber also das sind auf jeden Fall schon mal zwei unterschiedliche Wörter, aber trotzdem ist ja diese Grundidee, dass da eine Jungfrau ein Kind des höchsten Gottes zur Welt bringt und der dann...
Und das, ja genau. Ich wollte gerade sagen, das war noch unbefleckt, aber das ist in Jungfrau ja schon drin.
Genau. Und die unbefleckte Empfängnis ist übrigens was anderes als die Jungfrauengeburt, ne? Das wird ja gerne mal so zusammengeschmissen.
Echt?
Ja, die unbefleckte Empfängnis ist bezieht sich auf Maria. Maria hatte eine unbefleckte Empfängnis. Sie wurde ohne die Erbsünde geboren.
Ah.
Ja, das ist nämlich wichtig, weil sonst würde ja quasi Jesus so von einer sündigen Frau zur Welt gebracht. Das geht ja nicht. Deswegen ist das ist auch so eine nachträgliche frühtheologische Hinzufügung, dass man quasi im Nachhinein dann gesagt hat, Maria muss aus irgendeinem Grund von der Erbsünde ausgenommen gewesen sein, damit sie den Erlöser zur Welt bringen kann.
Okay.
Genau. Also steckt dementsprechend nicht in Jungfrau mit drin, aber ist eigentlich nochmal so ein ganz guter Punkt, weil Chore ja auch so eine, nicht nur Jungfrau ist, sondern so eine Personifizierung von Schönheit und Unschuld und Reinheit ist. Mhm. Ja. Und also vielleicht ist das auch der Grund, warum Zeus so schüchtern ist, ja? Oder warum der sich nicht traut, einfach zu sagen, hier, zack, ab in der Kiste.
Ja.
Ja, so, dass er, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also hast du da eine Theorie zu, warum, also.
Zeus da so plötzlich so schüchtern wird?
Ja.
Ich,
also es passt so gar nicht zu ihm, ne? Der ist ja wirklich normalerweise so hier, der nimmt sich ja einfach, was ihn so interessiert.
Ja, ich habe eher das Gefühl, dass es sozusagen das Story-Motiv quasi, um zu erklären, warum er jetzt da sich in eine Schlange verwandelt und sich so anschleicht.
Mhm. Also du meinst, dass es quasi gezielt darauf hingearbeitet wurde, wir wollen, dass dieser Zagreus, dass der von einer Jungfrau zur Welt gebracht wird und damit wir das hinkriegen, muss Zeus irgendwie ihn zeugen, ohne sie zu entjungfern. Meinst du, das war quasi...
Das ist jetzt, finde ich, jetzt schon weit gedacht, aber also ich habe gerade noch mal überlegt, also weißt du, er hätte sich ja auch in einen Löwen verwandeln können oder in ein, weißt du, in irgendein großes, starkes Tier, was sie was sie quasi überwältigt oder in einem, ja, Hirschen gab es da keine, aber das ist ja noch so ein klassisches Tier, in das sich Zeus ganz gerne verwandelt, ein Stier, glaube ich, oder?
Mhm. Macht er zumindest bei Europa, ja.
Ja, genau, so, oder? Und das macht er aber nicht. Sondern er verwandelt sich in eine Schlange. Das finde ich schon spannend. Mhm. Weil das ist so ganz, also ist auch so eine ganz untypische Wahl.
Mhm.
Und zwar eben eine, die es ihm ermöglicht.
Hinterlistig na, auch, ne?
Also, genau, so unbemerkt und unpenetriert, sag ich mal, irgendwie dieses Kind da einzupflanzen.
Ja.
Das finde ich schon spannend. Also da scheint schon. Das könnte sein, dass dazu diente Zagreus eben so eine Reinheit oder so mitzugeben oder so ein ganz eben diese jungfräuliche Geburt.
Ja. Also auf jeden Fall finde ich das ein ganz, ganz schräges Story-Element und habe nicht wirklich eine Erklärung dafür. Ja. Und das mit der Schlange. Da klingelt natürlich bei jemandem, der in so einem christlichen Kulturkreis aufgewachsen ist, natürlich auch direkt wiederum die andere Schlange im hebräischen Mythos.
Ja.
So, ja. Also da sind auf jeden Fall so eine Menge Parallelen da. Und dann ist dieser Sohn, der daraus so aus dieser Jungfrauengeburt hervorgeht, dann ja auch noch einer, der quasi sozusagen Gottes eingeborener Sohn ist. Ne? Also die Verkörperung des Göttlichen als Sohn darstellt und der zur Rechten seines Vaters im Himmel sitzen soll und herrschen soll und der dann auch noch sterben muss gewissermaßen und letztlich für die Menschheit, also der sterben muss, damit die Menschheit leben kann.
Ja.
Das ist, ich habe ja vorhin angedeutet, dass ich eine Theorie habe, warum so Leute wie Gustav Schwab das in ihren Sagen nicht drin haben, sondern direkt bei Prometheus nimmt sich den Ton und so anfangen, weil das ist eine Spur zu ähnlich.
Ja, ich glaube, diese ganze Geschichte da vorne mit der unbefleckten Empfängnis, das kann man auch alles gar nicht brauchen.
Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die sich damals mit diesen Sagen auseinandersetzen wollten, aber trotzdem irgendwie ja ne, jetzt nicht irgendwie die großen Atheisten waren oder
das war milder auszudrücken.
Genau, also sondern die in der Regel irgendwie doch fromme Christen waren, dass die gesagt haben, das schreibe ich jetzt nicht in mein Buch rein.
Ja, so. Das glaube ich auch.
Und ja, also das ist auf jeden Fall meine Theorie, warum das so selten erzählt wird, zumindest bei uns. Sondern man direkt bei Prometheus anfängt.
Und tatsächlich macht die Geschichte ja aber viel mehr Sinn.
Mhm.
Und Prometheus, der sich ja jetzt bisher, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch nicht so wahnsinnig als Schöpfergott hervorgetan hat.
Mhm.
Weißt du, und der nimmt dann irgendwie ein bisschen Ton und macht daraus die Menschheit. Dupdidum, so.
Ja.
Warum?
Naja, und vor allem, wo nimmt er die Power her. Also gut, ne, der genau. Göttliche Atem kommt dann ja doch wieder von Athene. So, aber dennoch, okay, was macht ihn denn zu so einem Schöpfer? Weil eigentlich ist er ja eher jemand, der Entwicklungen vorhersehen kann. Ja, das ist ja seine hervorstechende Eigenschaft. Er ist ja eben Prometheus, er ist der Vorbedenkende. Und so, und dann aber dieses, okay, ich sehe voraus, was da passiert und bin dann an Ort und Stelle und mach dann das Beste aus der Sache.
Mhm.
Ja, und werde da nochmal gestalterisch tätig, das ist eigentlich, das passt dann wiederum.
Ja.
So.
Ja, und was ich schon auch spannend fand, war in dieser Variante von, ne, die Menschheit trägt halt das Gute in sich aus diesem Zagreus, das Böse oder Niederträchtige, was sozusagen aus dem Titanenerbe kommt.
Mhm.
Die Weisheit von Athene plus eben diese ganzen tierischen Eigenschaften oder Teile der tierischen Eigenschaften, darüber kann man halt total schön erklären, warum die Menschen so unterschiedlich sind.
Ja, genau.
Ja, weil halt bei dem einen ist halt sozusagen das ein bisschen stärker und bei dem anderen ist das ein bisschen stärker.
Mhm.
Das finde ich ein ganz schönes Motiv da drin eigentlich.
Ja. Ja, das stimmt.
Ne, warum, weißt du, warum es, was ja früher ja auch noch viel, viel präsenter war, weißt du, warum es irgendwie zwischendurch immer mal einen gibt, der hat echt Augen wie ein Adler.
Mhm.
So, der kann irgendwie viel besser gucken als, als alle anderen. Und es gibt einen, der hat irgendwie Ohren wie ein Luchs und ne, einen, der kann so schnell laufen. Und so, aber das sind außergewöhnliche Menschen. Das kann man damit total schön erklären.
Ja, dass ich quasi auch diese, also sowohl das, was Prometheus da reingepackt hat, als auch was diese Gaben, die Götter der Pandora mitgegeben haben, ne, dass sich das halt einfach ungleich verteilt. Ne? Also auch so den Liebreiz, der da von Aphrodite kommt. Ne? Da gibt es ja auch Menschen, die da eher sehr umfänglich mit ausgestattet sind und andere weniger. Und selbes mit irgendwie den sprachlichen Fähigkeiten, die Hermes so mitbringt und all solche Sachen.
Ja. Ja. Ja, das ist also, ne, so ähnlich wie quasi dieser Pandora-Teil der Geschichte erklärt, warum das Leben mühsam ist. Kann der Teil der Geschichte quasi erklären, warum die Menschen so unterschiedlich sind.
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ein Punkt wollte ich noch, der mir noch durch den Kopf gegangen ist, was ich auch spannend finde, also jetzt jenseits dieser ganzen Ähnlichkeiten mit jetzt dem hebräischen Schöpfungs- bzw. Entstehung der Menschheit Mythos, ist mir noch eine andere Parallele aufgefallen, nämlich diese Tatsache, dass dass Zagreus ein Stier wird, bevor sie ihn bevor sie ihn töten, finde ich nochmal spannend, also zumal der Stier dann ja auch später das Opfertier ist, um das es geht, als da Zeus übers Ohr gehauen wird mit dieser Opferung. Ne, da wird ja auch nicht irgendein Tier genommen, sondern ein Stier. Also da finde ich, kommt dieser Opferaspekt, den Zagreus da annimmt, quasi nochmal stark hervor. Also ne, dass dieser Gott sterben muss, damit die Menschheit leben kann. Und das ist ja, wir haben da in der ersten Folge vom Spoiler Alert auch schon mal drüber geredet und werden es bestimmt auch wieder tun, wenn wir uns die germanischen Götter sagen, vornehmen. Das ist so ein Phänomen, das gibt's ganz häufig, dass der Sohn der obersten Gottheit sterben muss für die Menschheit. Das ist ein Phänomen, das es ganz häufig gibt. Und ich finde, das unterstreicht die Tatsache, dass der am Ende ein Opfertier ist. Das, finde ich, unterstreicht das nochmal.
Ja.
So. Und ich finde auch nochmal spannend dran, dass, wenn man jetzt wiederum in diese Region guckt, man auch da nochmal so Elemente findet. Also zum Beispiel gibt es ja diesen Mithras-Kult, wo ja auch so eine Figur, die so eine Lichtgottheit ist, gewissermaßen so eine Sonnenlichtgottheit, stirbt und wo auch diese ganze Stiersymbolik mit ins Spiel kommt. Also in der Variante, die da in Persien erzählt wurde, muss Mithras gewissermaßen einen Stier besiegen, einen Stier töten, aber dennoch ist der Stier ein ganz wesentliches Element dieses Mythos. Und wenn man in die griechische Mythologie nochmal reinkommt, gibt es da ja auch noch diese minoische Kultur mit dem Minotauros, den erzähle ich auch nochmal an einem anderen Zeitpunkt. Aber das ist, also da spielt auch dieser Stier eine ganz wesentliche Rolle. In verschiedenen Stellen der Kulturen, die sich da so ums Mittelmeer drumherum so drapiert haben. Und das finde ich auch einfach ein spannendes Phänomen und frage mich, was es damit wohl auf sich hat. So. Ne, und auch im Alten Testament wird ja gewissermaßen die Personifizierung der heidnischen Götter, die man nicht mehr anbeten darf, ne? Also dieser Götzenbilder, die man nicht mehr anbeten darf, das ist ja auch ein goldenes Kalb. Gut, das ist jetzt kein Stier, aber es ist zumindest jetzt mal dasselbe Tier.
Ja.
Also das finde ich auf jeden Fall auch spannend. Also es muss irgend so ein Element geben, was in dieser Region ums Mittelmeer rum, in der diese Hochkulturen entstanden sind, was dazu geführt hat, dass die so viel mit diesem Stier erzählen und wo dann zumindest die hebräische Mythologie sich dann nicht von abwendet, aber zumindest sagt, das dürft ihr nicht machen, das sind die Götter der anderen. Ja, also der Stier scheint schon so ein Symbol für Göttlichkeit zu sein oder so. Also auch Zeus nimmt diese Form ja gerne mal an.
Aber es also könnte ja auch eine, also ich weiß keine Ahnung, ob das haltbar ist, aber ich fange jetzt einfach mal an. Könnte ja auch sozusagen ganz, ganz schlichte Gründe haben, weil der Stier sozusagen das stärkste Tier war, mit dem man im Alltag so zu tun hatte. Also ich
Dass da
müsste jetzt.
göttliche Kraft quasi
Ja.
drin identifiziert wurde. Deshalb auch Opfertier, ne? Das
Genau.
Göttertier.
Das
Ja,
finde ich übrigens auch nochmal
möglich.
ganz spannend, dass die Geschichte nämlich nebenbei einem sozusagen auf einer ganz praktischen Ebene sagt, welche Teile von dem Stier man essen darf und welche nicht.
Und warum man den Rest den Göttern opfert, ne?
Genau.
Ja.
Ja, aber auch so, also ich glaube, es ist eigentlich eine an der Stelle sozusagen eine ganz, ganz alltagspraktische Geschichte. So, also nicht zufällig haben sich die Menschen ja den Teil ausgesucht, den man auch wirklich gut essen kann von so einem Tier und nicht den Teil, den man nicht so gut essen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ich überlege gerade, was denn da so an Fauna im Mittelmeerraum so rumrannte. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht.
Naja,
Also.
vermutlich werden da noch so Ziegen und so weiter unterwegs gewesen sein. Schafe.
Na,
Was
aber
mit
so.
Pferden aussah, weiß ich gar nicht. Ob es da so viele gab. Aber vermutlich durchaus.
Ja, das könnte schon sein, dass der Stier sozusagen einfach das kraftvollste Wesen war, was einem so über den Weg lief.
Ja, ist ja auch, also wenn man jetzt so in unsere Kultur so reinguckt und sagt, welches Tier symbolisiert Stärke und rohe Gewalt, das ist schon der Stier. Also der.
Wenn es nicht der Bär ist.
Ja, das stimmt. Wobei der Bär. Ja, der hat schon auch Stärke, aber
Er hat
also.
nicht diese rohe Gewalt.
Ja, also vor allem nicht diese blinde, einfach nur Power, sondern der Bär ist ja schon irgendwie auch nochmal mit. Der ist kriegerischer, würde ich sagen. Also der ist bewaffneter, der Bär. So fühlt sich's zumindest an.
Ja, der hat sozusagen nicht dieses Heißblütige, was man dem Stier immer so nachsagt, weißt du? Also was ja auch sowas Blutrauschartiges.
Ja, wütend wie ein Stier, ja, stimmt. Naja, also auf jeden Fall finde ich, stecken da spannende Bilder drin. Ich bin mal gespannt, ob wir, wenn wir uns noch andere Sagen vornehmen, da noch ähnliche Bilder finden. Und ja, also auf jeden Fall diese Verknüpfung mit anderen Sagenkreisen, die finde ich sehr, 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 sehr auffällig und also
Ja.
fast zu auffällig, ne? Du sagtest ja vorhin, da wird man fast misstrauisch bei und ja, das ist auch so. Das ist sehr, sehr dolle, dass man fast denkt, da stimmt doch was nicht.
Genau. So, ich hatte sowas von, ihr wollt mir doch nur schon wieder Christentum verkaufen hier.
Ja, oder vielleicht so mal, dieses ganze Christentum ist eine
Ja, das
Riesenmogelpackung.
könnte auch sein.
Genau. Ja, dann wollen wir es für heute dabei mal bewenden lassen. Aber die Frage, wie man denn jetzt weitermacht, die würde ich gerne mal auch an euch da draußen stellen. Im Prinzip haben wir jetzt ja mal so den griechischen Sagenkreis mal so weit bestellt, wie man ihn braucht, um anfangen zu können, alle möglichen Geschichten zu erzählen. Wir haben die Götter, wir haben die Menschen, jetzt kann es losgehen. Das können wir jetzt machen. Also wir können jetzt als nächstes anfangen, mal so ein paar griechische Sagen, die jetzt in diesem Ding spielen, in diesem Setting spielen, zu erzählen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante wäre jetzt so ein Themenblock Schöpfungs- und Menschheitserschaffungsmythen zu bilden und zu sagen, jetzt lassen wir die Griechen erstmal liegen und nehmen uns andere Sagenkreise vor, gucken, wie stellen die sich die Erschaffung der Menschheit vor, des Universums und der Menschheit vor und fangen an, das zu vergleichen. Das wäre gewissermaßen die andere Variante. Ich finde beides ungefähr gleich charmant. Ich weiß nicht,
Ich
wie es dir
auch.
geht, Daniel.
Ja, ich auch. Also, mal auf der einen Seite wäre es total schick zu sagen, ne, wir haben sozusagen, ne, das Feld ein bisschen bestellt und jetzt kann man anfangen auszuschmücken. Und auf der anderen Seite wäre es eben unter den Überlegungen, die wir jetzt gerade zum Schluss angestellt haben, ja auch super spannend zu gucken, wie das in anderen Kulturkreisen aussieht. Ich bin da auch ungefähr gleichwertig in der,
Genau.
ich kriege den Satz nicht fertig.
Ja, du bist indifferent sozusagen.
Indifferent, genau, ja.
Genau, also dementsprechend sind wir da auf Feedback von euch angewiesen. Kommentiert da also gerne im Blog was zu und sagt, wie ihr es euch weiter wünscht oder twittert den Twitter-Account des Podcasts an am besten. Also Troja Alert ist das einfach ein Wort. Oder schreibt eine Mail an podcast@bildungsangst.de, ist auch im Blog verlinkt, was euch so der angenehmste Weg ist, um eure Präferenzen da mitzuteilen. Da wären wir jedenfalls auf Feedback und Input von euch, wären wir dankbar für, dann wüssten wir nämlich, in welche Richtung wir da weitermachen. Genau. Ansonsten vielen Dank für alle, die uns angehört haben. Das sind auch echt viele. Also das ging hier gut los. Ich habe die Vermutung, dass wir so den Hörerstamm vom Spoiler Alert ziemlich gut mit rübergenommen haben. Das ist schön, dass das also zumindest viele von euch gut genug fanden, um sich das mal anzuhören oder interessant genug fanden, um sich da die erste Folge anzuhören. Ich hoffe, das gefällt euch auch weiterhin so. Ja, danke auch fürs Flattern und für alles an Rückmeldung, was so kommt. Das freut uns alles sehr.
Ja.
Gut, dann danke ich dir, Daniel, fürs Gespräch. Und dann ihr da draußen, vielen Dank euch auch und bleibt uns gewogen. Bis bald.
Bis Tschüss. Bald. Tschüss.
Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren gibt es unter trojaalert.bildungsangst.de. Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcast-Portalen und wir freuen uns über Rückmeldungen und Klicks auf den Flatter-Button. Troja Alert ist eine Bildungsangst-Produktion aus dem Jahr 2012.